Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Schön, euch zu sehen. Schön, dass es so voll ist heute. Werde ich fast ein bisschen nervös. Nein, es freut mich wirklich, heute zu euch sprechen zu dürfen. Danke für die Einleitung, Sven. Und sehr schön einfach, dass wir den Gottesdienst heute so zusammen feiern dürfen, wo ja, sich so viele verbindlich dazu entschlossen haben, zu uns zu hören. Ja, ich möchte euch mitnehmen auf eine kleine Zeitreise. Also steigt in eure Zeitkapseln, schnallt euch an und kommt mit mir in das Jahr 1518. An einem milden Frühsommertag sitzt du abends in deinem Arbeitszimmer. Hier oben im Südturm des Klosters kannst du zusehen, wie die Sonne langsam am Horizont verschwindet und die malerische Stadt hellrot aufleuchten lässt. Eigentlich willst du dich auf deine Vorlesung zu einem Psalm vorbereiten. Aber eine Sache lässt dir einfach keine Ruhe. Obwohl du dein Leben ganz in den Dienst Gottes gestellt, dich früh morgens bis spät abends nur mit Gottes Wort und Gebet beschäftigst, wirst du das Gefühl einfach nicht los, dass deine gerechten Taten niemals vor Gott ausreichen werden. Und du hast das andauernde Gefühl, niemals vor Gott bestehen zu können, egal was du tust. Und du fühlst dich unfähig, den strafenden Gott zu lieben. Doch dann eine Erleuchtung. Beim einsamen Meditieren über einen ganz bestimmten Bibelvers entdeckst du plötzlich, was du jahrzehntelang vergeblich gesucht hast. Der Vers aus Römer 1, Vers 17. Denn Gottes Gerechtigkeit wird in ihm, also im Evangelium, geoffenbart, die aus dem Glauben kommt und zum Glauben führt, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Er weckt in dir ein ganz neues Schriftverständnis. Gottes ewige Gerechtigkeit ist ein reines Gnadengeschenk, das dem Menschen nur durch den Glauben an Jesus Christus gegeben wird. Keinerlei Eigenleistung kann dieses Geschenk erzwingen. Auch der Glaube, das Annehmen dieser zugeeigneten Gnade, kommt von Gott. Doch diese plötzliche neue Erkenntnis bedeutet für dich noch etwas anderes. Du kannst so nicht weitermachen. Du erkennst, dass das System, dem du jahrzehntelang gedient hast, von Grund auf einen Fehler hat. Und es erweckt in dir das Verlangen, dieses System zu ändern. Einige werden es wahrscheinlich auch schon erraten haben, in wessen Schuhe ich euch gerade versetzen wollte, gedanklich. Die Situation habe ich mir auch nicht ausgedacht. So hat sie Martin Luther selbst einem Weggefährten in einem Brief geschildert. Dieser Moment war der Auslöser für Luthers theologisches Umdenken und damit auch der Startpunkt der Reformation. Reformation verbindet man heute mit der Geburt der evangelischen Kirche. Aber das war eigentlich nie das Ziel. Reformation vom lateinischen Reformatio heißt so viel wie erneuern oder in den ursprünglichen Zustand gestalten. Es geht also nicht um das Schaffen von etwas Neuem, sondern um das Wiederentdecken des ursprünglich Gemeinten. Zurück zum Original, wenn man so will. Und ich hoffe sehr, von euch erinnert sich noch jemand, was ich in meiner ersten Predigt zum Römerbrief gesagt habe, worum es im Evangelium geht. Es war eben dieser Vers, über den Luther gestolpert ist und der ihm einfach keine Ruhe gelassen hat. Im Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit offenbart, die aus dem Glauben kommt und zum Glauben führt. Steigen wir also nochmal in unsere Zeitkapsel und reisen weitere 1500 Jahre zurück zu dem, der diesen Satz geschrieben hat. Paulus. Paulus eröffnet seinen Brief thematisch mit dem Vers aus Römer 1, Vers 17. Und danach entschlüsselt er dieses scheinbare Geheimnis noch nicht direkt, sondern er führt den Leser zuerst gedanklich in einen Gerichtsprozess. Dort entlarvt Paulus die Ungerechtigkeit aller Menschen, egal durch welche fehlerhafte Annahme sie sich selbst für gerecht sprechen wollen. Sowohl den Juden, den Heiden als auch den Griechen hat er unmissverständlich klar gemacht, dass sie vor Gott niemals gerecht werden können. Diesen schmerzhaften Prozess beendet Paulus mit den Versen 9 bis 20 aus Kapitel 3, wo es heißt: Was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht, denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, alle unter der Sünde zu sein, wie geschrieben steht: Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Viperngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen, und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft wird und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen ist. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Paulus treibt uns an den Rand der Verzweiflung. Oder wie Daniel auch gerne sagt, er macht es eng. Sehr eng. So wie Luther auch an dieser Frage scheinbar verzweifelte, provoziert Paulus im Leser die Fragen: Was soll ich denn noch tun? Oder wer kann dann überhaupt vor Gott gerecht werden? Die Antwort auf diese Fragen ist so leicht wie unbefriedigend. Und zwar nichts und niemand. Diese Erkenntnis steht ganz am Anfang, sowohl von der guten Nachricht, dem Evangelium, als auch von dem Glauben, das es erwecken möchte. So wie Luther zunächst an der Frage der eigenen Gerechtigkeit verzweifelte, obwohl er ein augenscheinlich untadeliges Leben führte, müssen auch wir unsere Verlorenheit im Licht eines vollkommen heilig und vollkommen gerechten Gottes erkennen. Und hier beginnt ein neuer Themenschwerpunkt. Nachdem das Problem des Menschen bisher ausführlich geschildert wurde, beginnt Paulus nun, die Lösung vorzustellen. Kann ich also doch etwas tun? Nein. Und ist da wirklich niemand, der vor Gott gerecht ist? Naja, es gab da einen, der vollkommen gerecht gelebt hat. Jesus Christus, Mensch und Gott zugleich, der sein Leben gerecht lebte, das ganze Gesetz erfüllend und den der gerechte Zorn Gottes traf, weil auf ihm unsere Schuld lag. Jetzt ist aber ohne Mitwirken vom Gesetz, Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Das, worauf es im Gesetz schon immer ankam und was die Propheten im Volk Israel Stück für Stück prophezeiten, ist mit dem Kommen Jesu in die Welt offenbar geworden. Und das kam anders, als die Juden sich das vorgestellt und erwartet haben. Jesus kam nicht, um das Gesetz für alle Welt einzuführen und die Heiden nach dem Gesetz zu verurteilen. Das Gesetz war nie der Weg zur Gerechtigkeit oder der Weg zu Gott. Es war auch nicht als Regelbuch gedacht, das dem Menschen übergestülpt wird und nachdem er mit blindem Herzen zu leben hat. Es sollte dem Menschen zwei Erkenntnisse bringen. Gott ist absolut heilig und gerecht. Und ich bin absolut verloren, weil ich Gottes Anspruch niemals gerecht werden kann. Damit war das Gesetz nie der Weg zum Ziel, sondern der erste Schritt zu einem veränderten Herzen. Und genau das will Gott bewirken, ein verändertes Herz. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Gerechtigkeit Gottes, der Herrlichkeit Gottes. Um in Ewigkeit bei Gott zu sein, müssen wir ihm in seiner Heiligkeit gleich sein. Denn keine Unreinheit kann vor Gottes Herrlichkeit bestehen. Deshalb gibt es in diesem Punkt keinen Unterschied zwischen Juden oder Heiden oder Christen. Denn alle haben gesündigt, jeder Mensch, und niemand kann diese Herrlichkeit, die Sündlosigkeit erreichen, die es bräuchte, um vor Gott zu bestehen. Warum mussten Adam und Eva sonst aus dem Garten fliegen? Warum versperrte Gott ihnen den Zugang zu direkter Gemeinschaft mit ihm? Weil Gott in seiner Heiligkeit keine Gemeinschaft mit Sünde haben kann. Im Licht gibt es keinen Platz für Schatten. Und das kommt nicht von dem, was wir getan haben, sondern von dem, was wir sind. Ich darf an der Stelle auch Daniel von letzter Woche nochmal wiederholen. Wir sind keine Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Verfehlende von Gottes Herrlichkeit. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Weil wir Gott, dem gerechten Richter, nichts vorzuweisen hätten, das uns von seinem Zorn erlösen könnte, ist der einzige Weg zur Rettung ein richterlicher Gnadenspruch. Und den erhalten wir umsonst, das heißt ohne eigenen Verdienst, weil jemand anderes für uns bezahlte und die Erlösung erwirkte. Jesus Christus, unser Herr. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort. Durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. An dieser Stelle lohnt es sich jetzt wirklich, nochmal eine Ebene tiefer einzusteigen und genau hinzuschauen und hinzuhören. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort, ist eine wirklich außergewöhnliche Wortwahl, die uns nicht so oft begegnet. Das sollte uns neugierig machen. Dieser Begriff taucht nur zweimal im Neuen Testament auf, dafür zahlreich im Alten Testament. Das griechische Wort für Sühneort ist, wer kann es lesen? Hilasterion. In der Septuaginta, also in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, wird Hilasterion fast immer für den Deckel der Bundeslade verwendet. Paulus benutzt also bewusst diese Assoziation und einem jüdischen Leser des Briefes würde diese Wortwahl sofort ins Auge stechen. Was war also dieser Sühneort im Alten Testament? Wie schon gesagt, er war der Deckel der Bundeslade, wie man hier vorne sieht. Und damit bedeckt er was? Exakt, das Gesetz. Das, was Israel und was uns vor Gott anklagt. Gefertigt aus reinem Gold und dekoriert mit zwei Cherubim. Das sind die Engel, die die Gegenwart Gottes bewachen. Ihre Gesichter waren nach unten auf den Inhalt der Bundeslade geeignet. Und in ähnlicher Weise stellte auch Gott zwei Cherubim vor den Eingang des Gartens, nachdem Adam und Eva ihn verlassen mussten, um seine Gegenwart zu bewachen. Warum also jetzt auch hier? Die Bundeslade stand in Gottes Gegenwart im Allerheiligsten. Und Gott sprach zu Mose: Ich werde mit dir zusammenkommen und von dem Deckel herab, zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden. Der Ort, an dem der Mittler göttliche Mitteilungen aus der Gegenwart Gottes empfangen sollte, war der gleiche Ort, an dem der Hohepriester mit dem Blut der Versöhnung Gott nahen sollte. Denn einmal im Jahr, an Yom Kippur, dem Versöhnungstag, wurde der Deckel der Bundeslade, der Sühneort, mit dem Blut vom Sündenlamm besprengt, um Versöhnung für das Volk zu erwirken. Das Blut deckte die Schuld Israels zu und ermöglichte Gemeinschaft mit Gott trotz der Sünde. Wieso benutzt Paulus jetzt also dieses Bild? So wie er zuvor unmissverständlich ausgedrückt hat, dass das Gesetz unsere Ungerechtigkeit offenbart, so zeigt er mit diesem Bild, dass Jesus das Gesetz vollkommen bedeckt. Es steht also nicht mehr zwischen uns und Gott und klagt uns an. Das Gesetz ist also auch nicht der Weg zur Gemeinschaft mit Gott. Es ist zwar noch da, Aber Jesus ist der Ort der Gegenwart und der Gemeinschaft Gottes. In Jesus kommt das Rufen des Gesetzes nach Bestrafung der Sünde und die Versöhnung mit Gott durch das Blut des Sündenlammes zusammen. Das heißt, in Jesus bleibt Gott gerecht, weil er Sünde gemäß dem Gesetz bestraft. Und er macht den Sünder gerecht durch sein Blut. Alles, was es dazu noch braucht, ist den Glauben an sein Blut, das für dich Versöhnung beim Vater erwirkt hat. Ist das nicht absolut wunderbar? Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Ruhm und Stolz bleiben ausgeschlossen, weil wir unserer Rechtfertigung nichts hinzuzufügen haben, außer unsere Sünde und unseren Glauben. Nicht, weil wir die Gesetze nicht halten, bleibt der Ruhm für unsere Rechtfertigung aus. Müssten wir das Gesetz halten, um gerecht vor Gott zu werden, so könnten wir es niemals schaffen. Und selbst wenn wir es könnten, wären wir unter den Menschen vielleicht gut angesehen, vor Gott stünden wir trotzdem niemals in einer Position, dass wir auf unsere Werke stolz sein könnten. Er ist es ja, der den Menschen und das Gesetz geschaffen hat und ist selbst so hoch über beide erhaben. Wie könnten wir da jemals stolz auf unsere Gesetzeswerke sein? Das Rühmen bleibt ausgeschlossen, weil wir zu unserer Rettung einzig unsere Sünde und zu unserer Rechtfertigung einzig unseren Glauben beitragen können. Jedes Werk, ob gut oder schlecht, ist ohne die Rechtfertigung Gottes dem Beigeschmack der Sünde ausgesetzt. Es ist nichtig, hinfällig, es hilft uns nichts. Gott wiegt unsere guten und schlechten Taten auch nicht gegeneinander auf, wie in einer Waage, und entscheidet dann über unsere Gerechtigkeit. Vor Gericht hilft es mir auch nichts, wenn ich schon so viele gute Taten gemacht habe. Wenn ich irgendwann mal jemanden getötet habe, dann muss ich trotzdem in den Knast. Und dass wir in unserer Gerechtigkeit uns nicht von einem Mörder unterscheiden, hat Paulus uns in den ersten Kapiteln klar und deutlich gezeigt. Deshalb werden wir niemals durch Gesetzeswerke gerecht. Das ist für uns Menschen aber eine bittere Pille zu schlucken. Das gefällt uns nicht und unserem Ego ganz und gar nicht. Wo ist denn dann mein Part an dem Ganzen? Womit kann ich mich denn von den anderen abheben? Woher sonst kommt diese Idee, dass wir Gerechtigkeit durch unsere Werke erarbeiten könnten? Sei es bei den Katholiken, bei den Orthodoxen, bei den Muslimen oder bei den Buddhisten. Überall sind die Werke der Weg zur Gerechtigkeit. Wir Menschen unterschätzen unsere Verlorenheit und wir überschätzen unsere Fähigkeit, daran etwas zu ändern. Deshalb bleibt jeglicher Stolz aus. Es heißt nicht ohne Grund, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber zeigt er Gnade. Oder ist Gott der Gott der Juden allein, nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen, denn Gott ist einer. Er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Heben wir denn das Gesetz auf durch unseren Glauben? Auf keinen Fall, sondern wir bestätigen das Gesetz. Weil Gott einer ist, sowohl der Gott der Juden als auch der Heiden, ist und war der Weg zur Rechtfertigung schon immer der gleiche. Sola fide, allein durch Glauben. Damit wird das Gesetz nicht hinfällig, ganz im Gegenteil. Wir brauchen ja das Gesetz, um unsere Sünden zu erkennen. Wir bestätigen sogar das Gesetz durch unseren Glauben, nämlich dass Gott heilig ist, wir aber verlorene Sünder, die seine gerechte Strafe verdient hätten. Die Strafe, die Gott selbst in Jesus Christus getragen hat, damit wir vor Gott gerecht gesprochen werden. Jesus hat das Gesetz erfüllt, zugedeckt und Gott hat unsere Sünden bestraft und durch Jesu Blut Versöhnung erwirkt. So wie es das Gesetz fordert, so glauben wir, dass es uns geschehen ist, in ihm. Wie so oft gibt uns auch hier der Blick auf die Adressaten eine Hilfe bei der Frage, warum Paulus das Ganze jetzt so geschrieben hat. Ihr wisst ja bereits, dass in der Gemeinde in Rom aufgrund der Durchmischung von Juden und Heidenchristen Spannungen in verschiedensten theologischen und praktischen Fragen ihres neuen christlichen Glaubens bestanden. So auch zu der Frage des Gesetzes und dessen Stellenwert in der Rechtfertigung und des Alltags der Gläubigen. Jetzt haben wir bereits aus den Versen zuvor eindrücklich gesehen, dass Gesetzeswerke keinen Anteil an der Rechtfertigung haben. Um jedoch den Juden zu zeigen, dass die Rechtfertigung aus Glauben nichts Neues ist, die mit Jesus in die Welt gekommen ist, bedient sich Paulus hier zwei Beispiele von jüdischen Vorbildern, um jedem verbleibenden Zweifel und Unwillen zu begegnen. Wenn es nämlich bereits vor dem Gesetz und während dem Gesetz Beispiele gibt, wie Menschen ohne Gesetzeswerke, aber durch Glauben gerechtfertigt wurden, so wird besonders den Juden deutlich, dass die Rechtfertigung vor Gott niemals aus Gesetzeswerken, sondern allein durch den Glauben geschieht. Paulus beweist damit auch, dass Gott seinen Plan durch Jesus nicht grundsätzlich geändert, sondern vervollständigt hat. Er beschreibt ihnen kein neues Prinzip, sondern hilft ihnen, das ursprünglich Gemeinte wiederzuentdecken. Reformatio, ihr erinnert euch. So bedient sich Paulus zwei Beispielen. Abraham, der Stammvater der Juden, der Gottes Verheißung bekam, bevor Gott Israel das Gesetz gab, und David, der Mann und König nach Gottes Herzen, der während des Gesetzes lebte. Und von beiden sagt die Schrift, dass sie aufgrund ihres Glaubens gerecht wurden. Was zeichnete ihren Glauben also aus, dass er ihnen zur Gerechtigkeit wurde? Fangen wir mit Abraham an. Der Glaube Abrahams, Vertrauen gegen jede Hoffnung. Darum ist es aus Glaube, dass es nach Gnade geht, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher ist, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist, wie geschrieben steht: Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen wurde, nach dem, was gesagt ist: So, also so zahlreich wie die Sterne, soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Abraham wurde also aufgrund seines Glaubens vor Gott gerecht erklärt, lange bevor Gott dem Mose das Gesetz gegeben hat. Damit Abraham Vater aller ist, die im Geiste, im Glauben seinen Fußstapfen folgen und nicht nur derer, die im Fleische nach im Gesetz seine Nachkommen sind. Gott hatte von Anfang an auch uns im Blick, weil er Menschen durch den Glauben retten und nicht durch das Gesetz verurteilen wollte. Abrahams Glaube richtete sich dabei einzig und allein auf Gott und seine Verheißungen, nicht auf seinen eigenen Verstand und nicht auf seine Umstände. Er blickte also nicht seinen 100-jährigen, fast verstorbenen Körper und seine unfruchtbare alte Frau an und zweifelte an dem, was Gott ihm sagte, sondern er blieb standhaft in seinem Glauben und hoffte gegen alle Hoffnung hin, dass Gott aus seinem toten Leib etwas Lebendiges erschaffen vermag. Und das kam nicht aus seiner eigenen Stärke. Sein Glaube wurde von Gott gestärkt, weil er sich auf Gottes Verheißung verlassen hat und Gott die Ehre gab, egal wie die Umstände waren. Und auch nachdem Gott ihm durch ein Wunder einen Sohn schenkte, das augenscheinliche Ziel seines Glaubens erfüllt war, blieb die Wurzel seines Glaubens dieselbe, die Ehre Gottes und das Vertrauen auf seine Verheißung. So zögerte Abraham nicht, seinen Sohn hinzugeben, indem aus menschlicher Sicht die Verheißung erfüllt wurde, sondern glaubte weiterhin daran, dass Gott das, was er angefangen hat, auch zum Ziel führen würde, egal wie aussichtslos ihm die Situation erscheint. Deshalb wurde es ihm für Gerechtigkeit gerechnet. Schauen wir noch auf das zweite Beispiel, in dem ein weiterer wichtiger Aspekt sichtbar wird. Der Glaube Davids, Gerechtigkeit für den Schuldigen. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünden nicht zurechnet. David war der König Israels. Nicht der König, den das Volk wollte, sondern der König, den Gott für sein Volk vorgesehen hat. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes und sein Gesalbter. Aber David war auch ein Ehebrecher und ein Mörder, ein Todsünder. Was Davids Glauben ausmachte, war kein moralisch perfektes Leben, sondern ein ehrlicher Umgang mit der eigenen Schuld und dem Eingeständnis der völligen Verlorenheit vor Gott. So drückte David sich in Psalm 32 aus: Glückselig, wem Übertretung vergeben, wem Sünde zugedeckt ist. Glückselig der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Schreien den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastet auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Ich tat dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Deshalb soll jeder Getreue zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist. Gewiss, bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist mein Einbergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich und umgibst mich mit Rettungsjubel. Davids Glaube beruht nicht auf seinen Gesetzeswerken, sondern zeichnet sich dadurch aus, dass er ehrlich mit seiner eigenen Schuld umgeht. Er versuchte nichts zu vertuschen oder zu beschönigen. Nach dem Fall bleibt er auch nicht liegen, sondern richtet seinen Blick empor zum Vater und läuft zu ihm, um ihm seine Schuld zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Und kommen die Fluten, die Bedrängnisse des Lebens, so können sie ihn nicht antasten. Denn er bleibt treu in seinem Gebet zum Vater, weil er treu ist und weil er Rettung schafft. Nicht die eigene Gerechtigkeit zählt, sondern die Gerechtigkeit Gottes, die aus Gnade dem gibt, der mit aufrichtigem Herzen seine Schuld bekennt. Diese zwei Beispiele nutzte Paulus, um den Juden zu zeigen, dass die Gerechtigkeit aus Glauben nichts Neues, sondern schon immer Gottes Plan zur Rettung von Sündern war. Und so stimmen wir heute zu, was Luther wiederentdeckte, und antworten auf die Frage nach unserer Rechtfertigung mit sola fide, allein aus Glauben. Dabei stellt sich allerdings auch die Frage nach dem Charakter unseres Glaubens. Den Glauben Abrahams und Davids haben wir gerade betrachtet. Aber wie steht es um uns? Welcher Glaube ist es, der uns zur Gerechtigkeit gerechnet wird? Was glauben wir? Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Unser Glaube ist kein Werk aus guten Taten oder Gesetz. Unser Glaube ist kein Verdienst aus eigenem Bemühen oder aus Disziplin. Unser Glaube ist kein religiöser Beitrag aus Tradition. Unser Glaube beginnt mit der Erkenntnis: Ich bin ein hoffnungslos verlorener Sünder, geistlich tot. Und dem Bekenntnis vor Gott, dass wir ihm nichts außer unserer Schuld zu bringen haben. Und er geht weiter mit einer Hoffnung darauf, dass Gott, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch unseren toten Geist wieder zum Leben auferwecken kann. Es ist ein Glaube daran, dass Jesus als unser Sühneort durch sein Blut das Gesetz erfüllt und zugedeckt und unsere Schuld bezahlt hat. Und dass Jesus gerechtes Leben durch seine Auferstehung stellvertretend für uns beim Vater angerechnet wird. Das alles kommt nicht aus uns, sondern aus Gott allein. So wie Abraham nichts vorzuweisen hatte als Gottes Verheißung und David nichts außer seiner Schuld, so haben auch wir nichts außer unseren Glauben an Christus. Sola fide. Und das ist genug. Amen.